So, genug mit Umwelt- oder Hintergrundgeräuschen. Ihr hört jetzt Freifunkradio von 23 Uhr bis 23.30 Uhr. Heute im Studio meine Wenigkeit Elektra und heute habe ich den Keks. Ja. Du musst nahe ans Mikrofon.
Ah, so.
Ja. Genau, und hier ist ein Kopfhörer.
Ja. Dann gucke ich mal, ob wir auch ankommen. Ja, hi, hier ist der Keks.
Genau, heute ist der Keks zum ersten Mal bei uns im Studio. Ja, und anders als die anderen Sendungen, die ich vorher gemacht habe, habe ich jetzt keinen Laien bei mir, sondern einen Freifunk-Experten. Also es wird eine reine Expertenrunde hier. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie noch ein bisschen auf dem Erdboden bleiben, sodass die Leute uns auch verstehen.
Ja, ach, fangen wir gleich mal mit dem Expertenthema an, würde ich sagen. Ich habe gehört, du warst irgendwie beim Battlemash letztens.
Genau, ich war beim Battlemash in Griechenland. Das Battlemash ist eine Veranstaltung, wo sich Routing-Protokoll-Entwickler für Community-Netzwerke treffen. Also Mesh-Routing-Protokoll-Entwickler. Ich steige da jetzt nicht weiter drauf ein. Ihr habt ja vielleicht mal vorher was gehört und da habe ich es dann auch jedes Mal erwähnt. Es geht darum, herauszufinden, welches das beste Routing-Protokoll ist. Tatsache ist es, es ist in den letzten Jahren mehr zu so einem sozialen Event geworden, wo sich die Protokollentwickler treffen und wo man miteinander diskutiert und miteinander feiert. Und es ist sehr kreativ und man bringt viele Ideen mit nach Hause. Und die anderen, die wissen immer genau, wo sie bei dir die Finger in die Wunde stecken und du weißt es dann umgekehrt auch. Von daher ist es sehr fruchtbar. Diesmal war es in Griechenland. Ausgerichtet wurde es von den Leuten von Athens Wireless Network. AMWN, glaube ich, ist ihre Abkürzung. Und wir waren zuerst in einem kleinen Dorf am Olymp. Olymp, der berühmte Berg in Griechenland, wo angeblich auch mal die Götter gewohnt haben. Da gibt es einen Ort, der heißt Sarantaporo. Und die Leute von Sarantaporo, die bauen jetzt überall Mesh-Netzwerke auf in ihrer Umgebung. Die haben als wir ankamen, glaube ich, in 11 Dörfern hatten sie Mesh-Netzwerke am Laufen. Noch basierend, glaube ich, auf OLSR mit den Routern von OpenMesh. Also nicht OpenMeshNet, OpenMesh.org, also die Entwicklerseite für das Routing-Protokoll Batman, sondern OpenMesh.com. Das ist eine kommerzielle Firma, die bietet so Router an mit OLSR oder Batman drin. Ja, und damit bauen die dann Mesh-Netzwerke auf und die haben uns da empfangen und bewirtet und wir haben unglaublich viel Uso, Raki und Zipporo getrunken.
Und das war jetzt auch wie hier in Deutschland ähnlich Freifunk vergleichbar Netzwerk? Also war das dann auch für alle offen dort oder also was sie jetzt gebaut haben?
Das ist für alle offen. Es gibt ein Captive Portal, also so eine Nervseite. Wenn man sich mit den Hotspots verbindet, wird man darauf hingewiesen und muss auf ja, ich will das hier benutzen klicken. Was da genau steht, habe ich nicht verstanden. Das war irgendwie griechisch. Ja. Ich habe einige Schriftzeichen gelernt. Also langsam kann ich anfangen, das Griechische zu entziffern. Aber gut, deswegen kann ich auch nicht alles lesen. Danach sind wir nach Griechenland, nach Athen. Und zwar waren wir in dem berüchtigten Stadtteil Exarchia. Haben uns da immer tagsüber an der dortigen Universität getroffen, an der Universität von Exarchia. Exarchia ist der berüchtigte Stadtteil, wo es viele Ausschreitungen gab, wo die Banken gebrannt haben und so.
Die Krawallen, genau, ja.
Genau, und witzigerweise, es gab Leute auf der Mailingliste vom Battlemash, die Besorgnis geäußert haben, dass das Battlemash dieses Jahr in Griechenland stattfindet, worüber sich die Griechen natürlich nur amüsieren konnten und also es ist jetzt kein Freifunk-relevanter Aspekt, aber wir sind da hingefahren und Griechenland, das Leben ist wie bei uns. Vielleicht ein bisschen besser organisiert als unsere S-Bahn und unsere U-Bahn.
Ja. Ja, das ist auch immer eine Frage, was bringen die Medien einen rüber, ja? Und was sehen die Leute da vor Ort?
Genau, also was passiert? Es gab wirklich Leute auf der Battlemash-Mailing-Liste, die hatten Sorgen wegen Griechenland und wir sind dahin und es war absolut unbegründet. Also ich hatte ganz ehrlich damit gerechnet, dass vielleicht mal Streik ist, dass vielleicht wie bei uns mal die Fluglotsen streiken oder so oder die Bediensteten auf dem Flughafen und dass sich dann der Abflug oder die Ankunft irgendwie verzögert, aber da war nichts dergleichen. Wir hatten schönes Wetter, wir hatten wirklich gute Zeit, alle haben es genossen und alle haben gesagt, sie kommen nächstes Jahr wieder und ich tippe mal, dass das nächste Battlemash größer wird als das diesjährige und so war es naja, schon auch die letzten Jahre über, es wird immer größer.
Es ist auch von den Entwicklern her immer sehr beliebt, habe ich den Eindruck. Also gerade jetzt solche Veranstaltungen, wo jetzt auch verschiedene Gruppierungen rauskommen. Also erstmal die Entwickler von den Betriebssystemen, dann die Entwickler von Routing-Protokollen. Und also es ist mein Eindruck von den Terminen, die wir in Berlin hatten zum Beispiel, dass das Zusammentreffen ja auch sehr wichtig ist für die Leute, um mal zu sehen, was kann man jetzt eigentlich mit dem Protokoll machen, wenn man es nur normalerweise durch Virtualisierung schickt oder sowas.
Genau, ja. Und OpenWRT-Entwickler waren halt auch mit dabei. Unter anderem Felix ist mitgekommen. Und ja, also es war wirklich sehr, sehr nett. Und also eigentlich ein schöner Urlaub, allerdings musste ich mich hinterher ein bisschen erholen. Also so viele Tage hintereinander feiern, das ist... Geht schon auf keine Kuhhaut.
Tja, ja, dann von dem Feiern in Athen, ja.
Ja, und das war auch in Sarantaporo, war das Sarantaporo, schon.
Ja.
Ja, also die Gastfreundschaft war absolut überwältigend. Ich habe so ein bisschen Bedenken, falls wir eines Tages diesen Event in Deutschland ausrichten müssen. Also die Erwartung und die Latte ist ja schon sehr, sehr hoch. Also da kommen wir bestimmt nicht hin. Also so eine Gastfreundschaft, dass ein ganzes Dorf eine Busladung voller Nerds bewirtet und die dann bei sich zu Hause unterbringt und jeden Tag irgendwie extrem tolles Essen auf den Tisch stellt zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Das war schon extrem. Ja. Und dann haben wir zum Abschied, haben wir noch in einem anderen Dorf, haben wir noch ein kleines Mesh aufgebaut. Das war so zum Abschied.
Ein Gastgeschenk quasi.
Na, das hatten die Leute aus Sarantaporo organisiert. Wir sind dann mit dem Bus hingefahren und haben dann ein paar Knoten auf Dächern oder auf dem Balkon installiert. Das ging alles ganz locker flockig und ja, und dann sind wir weitergefahren nach Athen. War insgesamt relativ lang. Also es gab eben dieses, nannte sich Warm-up in dem kleinen Dorf. Da waren jetzt nicht alle Leute dabei, aber schon wirklich die meisten. Und dann in Athen sind noch ein paar Leute dazugestoßen, die halt nicht so viel Zeit hatten. Es war toll, ja. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Und ansonsten wird es ja auch langweilig. Du hattest dich vorbereitet, du wolltest über Dachinstallationen reden.
Ja, ich aus der Vergangenheit, ja, immer wieder so ein Thema bei uns gewesen. Also ich komme ja selber aus der Ecke Berlin-Nordost vom Freifunk und dort haben wir, weiß ich, was ist das jetzt, schon fast 10 Jahre her, haben wir angefangen, auch mal ein paar Knoten auf Dächer zu setzen. Und das wäre jetzt eigentlich mal so diese grundlegende Sache, wie kommt man eigentlich dazu, auf dem Dach ein richtiges Access Point mit richtigen dicken Backbone-Verbindungen aufzubauen und da würden wir vielleicht ein bisschen reinschauen wollen.
Das können wir gerne tun.
Ja, also in Ausgangssituation ist es ja so, bei uns gewachsen das Netz meistens an ein, zwei DSL-Anschlüssen und rausrum die Leute, die es empfangen konnten, haben dann Glück gehabt, wenn man es übers Fensterbrett weiter verbreitet hat, das WLAN. Aber so richtig eine Lösung war es eigentlich nicht für die Zukunft, wenn man jetzt auch irgendwie noch die Leute 3 Straßen weiter versorgen wollte. Ja,
ja, also essentiell ist eigentlich, dass man die WLAN-Knoten so hoch und frei wie möglich anbringt und da will man eigentlich aufs Dach.
Genau. Und da haben wir uns erstmal so Gedanken gemacht, naja, wie kriegt man es am besten hin? Also haben uns umgeguckt, auch nach Friedrichshain runter oder wie sie es da gemacht haben oder in anderen Städten und ja, dann sind wir natürlich auch auf die Idee gekommen, auf bestimmte Einrichtungen zuzugehen. Haben mal geguckt, naja, was ist denn jetzt hier besonders hoch? Zum Beispiel eine Schule. Sind wir dann, die haben so einen tollen Turm dort, für uns super privilegiert und wir hatten halt auch Freifunker dort, die an dieser Schule Kinder hatten und darüber Kontakt hergestellt haben und dann dem Schulleiter das vorgestellt haben und gesagt haben, ja, wir haben hier so ein Bürgerprojekt, wir bauen ein freies Netz auf, wir versorgen die Gegend hier mit Internet und würden vielleicht auch für euer Schulinternet sorgen und sind wir so an den Schulleiter herangetreten und haben versucht, irgendwie einen Standort zu finden, um dann auch andere Straßen noch mit anzubinden bei uns. Ja.
Und das war erfolgreich, nehme ich an.
Das war erstmal erfolgreich, ja. Also das ging dadurch, dass jetzt der Schulleiter sich da hintergeklemmt hat und das gut fand und halt das von den Schülern beziehungsweise auch von den Lehrern unterstützt wurde. Also wenn da jetzt irgendwie die Elternvertretung ankommt und sagt, ja, wir hätten jetzt ein Projekt und da sind auch die Schüler für und ist das immer gern gesehen, ja. Also die Lehrer, die können sich ja nicht selber nur mit allen Ideen da verwirklichen an so einer Schule, dann brauchen sie ja auch mal ein paar Einflüsse. Und dort haben wir dann uns dann überlegt, was können wir machen, wen können wir damit erreichen, und haben auch mal rumgeschaut, so ein Nachbarbezirk, und versucht dann auch ein paar Strecken zu unserem DSL dann vorzubereiten und haben dann versucht, an den anderen Stellen auch aufs Dach zu kommen, um dann über den Dächern quasi eine Art Richtfunkverbindung aufzubauen. Das sind dann unsere Datenautobahnen, die wir dann ab und zu brauchen.
Ja. Ich meine, ohne es genau zu kennen, was ihr da alles gemacht habt, soviel ich weiß, ihr habt immer so recht leistungsstarke Geräte da auf die Dächer gebaut.
Ja.
Nicht so ein einfaches Gerät, was nur eine Funkschnittstelle hat, sondern gleich was Größeres mit 3, 4 Funkschnittstellen wahrscheinlich, oder?
Da haben wir früher mal angefangen, richtig alte Rechner zu benutzen, ja. Also da haben wir ganz normale
alte PCs,
x86-Rechner benutzt und dort selbst kompiliertes Linux draufgezogen und dann unsere Schnittstellen konfiguriert. Und dann hinterher noch diese ganze Routing-Dämon an den Start gebracht und das alles zum Laufen versucht zu bringen, ja. Das haben wir dann gemerkt, dass das
funktioniert, aber es ist nicht wirklich zuverlässig.
Genau. Und vor allem ist das alles auch nicht dafür gebaut, dort oben Meter unter einem Dach quasi klimatischen Bedingungen ausgesetzt zu sein und dort 10 Jahre zu halten. Also
Hitze und Staub, und dann ist häufig noch so, die Elektrolytkondensatoren auf dem Motherboard, ja, und im Netzteil, die sind dann häufig schon am Ende ihrer Lebensdauer, und mit so einer hohen Temperatur außenrum, da gibt man dann den Geräten den Rest und die fangen dann an, unzuverlässig zu arbeiten.
Ja, das ist alles so ein einzelne Punkte, und dann haben wir uns überlegt, ja, was können wir denn machen, und sind dann auch mehr auf diese kommerzielle Schiene gegangen. Zum Anfang hin gab es auch gar nicht so viel, was man jetzt relativ preiswert bekommen konnte. Es gab was auch in Mitte benutzt wurde, Mesh-Cubes sozusagen, was man nehmen konnte. Gab es auch noch andere Hardware von anderen Herstellern, die dann verschiedene Controller-Systeme waren, und wir haben uns dann für so ein Routerboard entschieden.
Ja, das ist so eine Firma, deren Namen ich gar nicht erwähnen mag, weil die damals unseren Batman-Code gestohlen haben und gegen die GPL verstoßen haben. Das sind da ziemliche...
Ja.
Gut, für die mag ich keine Werbung machen.
Das braucht man auch gar nicht. Also das ist auch alles schon mehr oder weniger obsolet. Ja. Das
ist mittlerweile Geschichte. Sehr,
ja,
gut,
dann spare ich mir das. Weil heute guckt man sich das an. Heute gibt es eine Firma, die outdoor-fähige Geräte produziert. Ja, und was will man mehr, ja?
Ja.
Und sie sind eigentlich auch so, wie man es haben will. Oder na gut, die bieten dann natürlich auch andere Plattformen an, wo man dann seine Geräte hinsetzen kann, ja. Man muss dann mal gucken, was man für einen Standort hat. Bei uns war es jetzt relativ einfach. Auf dieser Schule zum Beispiel, das war wirklich ein Turm mit Glasfenstern. Zum Glück auch keine bedampften Glasfenster, wo man dann schön von innen quasi durch die Scheiben durchfunken
konnte,
ja.
Mhm.
Und da konnte man dann auch zum nächsten Punkt dann seine Antennen ausrichten. Also das sind dann auch besonders gebündelte Antennen, die jetzt kleine Öffnungswinkel haben, damit man jetzt auch nicht noch die ganze Region dort mit den Punkt-zu-Funk-Verbindungen stört, sage ich mal, ja.
Genau, da kann man die Sendeleistung und die Empfangsleistung fokussieren, was dann auch den guten Effekt hat, dass man die ganzen Störsignale, wenn man da so einen hohen Standort hat, kriegt man auch die ganzen anderen WLANs, die da irgendwo in der Gegend funken, kriegt man die rein, und die stören dann eben die Funkfrequenz, auf der man selber arbeiten will.
Genau, und da sind wir auch dann ziemlich schnell drauf gekommen, dass wir auch nicht unbedingt dieses 2,4 Gigahertz Band benutzen, was jetzt mittlerweile in der Stadt hier fast unnutzbar ist. Wenn ich zu Hause bei mir mein Notebook aufklappe, dann habe ich da eine Latte von 30, 40 WLAN-Netzen, die alle in diesem Bereich funken, und dann ist eine Kommunikation fast gar nicht mehr möglich.
Ich glaube, ja, das Höchste, was ich gesehen habe, war irgendwie um die 80.
Ja, also da muss man gucken, ob denn das Device überhaupt alle auflistet oder ob das schon irgendwo...
Ob da schon irgendwo was abbricht an irgendeiner Stelle
in der Software. Es ist auch nur eine Physik, ja. Man kann jetzt nicht, kann das jetzt nicht übertreiben
dort. Und man muss dazu sagen, dass es eben wirklich nur 3 Kanäle gibt, die man tatsächlich benutzen kann.
Also überhangsfrei dann, ja.
Genau.
Das ist so das große Problem, ja. Also wenn man, wie gesagt, so ein bisschen innen drin ist, ist das alles noch relativ einfach. Wenn man jetzt versucht, was direkt aufs Dach zu stellen, hat man natürlich auch noch andere Probleme. wie wär's denn mit dem Wetter zum Beispiel, ja? Also, dass man überlegen muss, wie bringt man jetzt seine Antennenanlage in das Blitzschutzkonzept des Hauses mit ein? Mhm. Hat das Haus überhaupt Blitzschutzkonzept, ja? Oder geht man vielleicht einen Schritt zurück und sagt, naja, das Haus ist auch schon so hoch, es ist außen nur eine dünne Ziegelwand ohne irgendwie ausgebohrten Dachboden. Naja, ich könnte es vielleicht auch wie früher die TV-Antennen auch noch unter den Dachstuhl packen.
Und durch die Wand durchfunken oder durch die Ziegel.
Durch die Ziegel, ja. Das, weil es ja auch relativ trockene Masse ist und nicht so extrem halfempfindlich, ja. Mhm. Oder dämpfend, ja.
Wobei ich selber schon mal in der Toskana habe ich in einem ganz alten Gebäude mit ganz dicken Mauern habe ich die Erfahrung gemacht, dass so alte Mauern, wenn die feucht sind noch vom ja. Winter, da geht da wirklich gar nichts durch. Also die sind hermetisch abgedichtet, da kommt wirklich gar nichts
durch. Ja, natürlich, ja. Wenn es zu dick wird, dann auf gar keinen Fall, ja. Oder so eine Ziegel, weiß ich, 2 Zentimeter, 1 Zentimeter, mehr ist das ja auch nicht in Keramik. Aber wenn es geht, dann sollte man auch wirklich aufs Dach kommen und dort einen Mast befestigen und diesen ins Blitzschutzkonzept anschließen. Und das ist dann immer noch eine Kostenfrage. Also da braucht man dann meistens einen Elektriker für, der das dann auch noch abnimmt hinterher, dass man dann auch sicher gehen kann, dass das, was man gebaut hat, einen Blitz quasi standhält. Oder ja, auch diese ganze Anlage, die man dort oben hat. Also man kann es dann so beitreiben, dass man theoretisch mit optischen Kabel nach oben geht und dort sich nochmal eine extra Stromversorgung hinlegt, um das Hausnetz komplett von Blitzschutz zu trennen. Und das ist ja die Frage, was passiert denn, wenn jetzt wirklich ein Blitz einschlägt? Im schlimmsten Fall brennt die ganze E-Anlage ab und man kann in sämtliche Wohnungen gehen und muss da die Geräte bezahlen, die kaputt gegangen sind, ja. Und das ist auch wieder eine Kostenfrage für einen Fall, den eigentlich niemand von uns will, ja.
Ich meine, ich glaube, korrekt macht man es, dass man einen metallischen Leiter hat, der wesentlich höher ist als die eigene Installation, die man hat, die auf jeden Fall, also wenn der Blitz einschlägt, auf jeden Fall dort einschlägt und eben nicht in die eigene Elektronik. Richtig, ja. Und von da führt man auf kurzem Wege und mit richtig dicken Querschnitt, also einen geeigneten Blitzerder und verbindet den wirklich mit den passenden Schellen und so an die vorhandene Blitzanlageninstallation. Dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite.
Ja, das denke ich auch, dass das zumindest mal unterhalb des Blitzschutzes dann sein sollte. Also wir haben auch einen anderen Punkt jetzt auf dem 21-geschossigen Hochhaus. Dort sind wir auch mit einem Amateurfunkstandort zusammen dort auf dem Objekt. Da ist auch noch kommerzieller Mobilfunk anwesend. Und ja, wir sind dann halt so weit unten, dass wir uns darüber auch keinen Kopf mehr machen müssen, weil das relativ weit unten positioniert schon ist. Und ich habe jetzt bloß vor kurzem noch aus dem Bereich Kiezfunk im Kopf, dass die dort einen Glockenturm in einer Kirche hatten, wo dann die ganze E-Verteilung mal abgebrannt ist. Es scheint auch nicht wirklich der Freifunkknoten gewesen zu sein. Die Elektroverteilung zum Glockenturm hoch. Mhm. Also man hat dann irgendwie ein Foto gesehen von so einem Verteilerkasten und scheinbar ist dann der Blitz so ungünstig in die Antriebsmotoren für die Glocken oben eingeschlagen, dass es dann quasi auch den Access Point mit abgesegnet hat. Ja.
Klar, das eigene Hardware bei einem direkten Treffer auf dem Gebäude dann vielleicht mal drauf geht, das ist.
Aber dafür ist es ja auch alles nicht extrem teuer, was man da jetzt hat. Also das, wenn man sich mit anderen kommerziellen Produkten vergleicht, das, was man mit unseren benutzten WLAN-Funk-Standard Geräten benutzt, das ist eigentlich nur ein Apfel und ein Ei, was man da bezahlt.
Genau, also ein Gerät mit abnehmbaren Antennen, was funktioniert, kostet zurzeit, glaube ich, 16 oder 17 Euro.
Ja.
Das sind eigentlich traumhafte Voraussetzungen heutzutage.
Ich weiß, wir hatten damals auch nochmal einen kommerziellen Richtfunklink, also Hardware, die auch im ISM-Band gearbeitet hat, aber die fertig end-to-end eine Netzwerkbrücke hergestellt hat und die hat dann auch schon über 1000 Euro gekostet, ja, und hat auch nicht viel mehr Performance gehabt als unser WLAN-Funk, den wir da hinterher aufgebaut haben, für einen Bruchteil von dem Geld, ja.
Genau, und in dem Rahmen fällt mir noch ein, irgendwann hieß es mal der WiMAX, das ganz tolle Ding, und mittlerweile ist das, glaube ich, unter ferner Liefen verschwunden.
Ja, das ist ja immer, wie groß ist die PA-Maschine, um sowas voranzutreiben, ja, also.
Gut, als nächstes sehen wir dann LTE und wie sich das so entwickelt.
Ja, Ja.
Du hattest hier ein paar Stichpunkte
Ja, und
aufgeschrieben.
zwar zum Thema, was man jetzt natürlich hat, wenn man so einen Access Point aufs Dach geschraubt hat, hat man ja auch immer das Problem, dass man den auch noch betreuen muss. Ja? Also nichts ist irgendwie schlimmer als Hardware, die nicht gewartet wird. Ja? Das ist bei den Punkten auf dem Dach so das Problem. Das ist aber auch eigentlich das Problem von den Leuten, die das irgendwann mal eingerichtet bekommen haben und auf dem Fensterbrett vergammeln lassen, mehr oder weniger. Ja? Es ist immer die Frage, kann man denn noch Leute dazu finden, die dann sich darum kümmern und wie viel Kapazität haben diese Leute? Also wenn ich bei uns gucke, ja, ich kann sagen, die drei Leute, die sich damit beschäftigen bei uns, die können vier Access Points, sage ich mal, von diesen großen Installationen, wo man dann auch vier, fünf Linkstrecken hat, die können sie betreuen, aber viel mehr schaffen sie dann auch nicht.
Wobei man jetzt aber sagen muss, dass ich vermute jetzt mal, dass ihr euch dann jetzt nicht ständig drum kümmern
Nee,
müsst.
nee. Das läuft ja alles nebenbei und hoffentlich, also meistens auch autark, ohne irgendwie dort eingreifen zu müssen. Aber wenn dann mal was passiert, sollte man ja auch relativ fix
Sollte
was.
man sich drum kümmern.
Ja.
Aber wie macht ihr das denn zum Beispiel so Geräte? Manchmal haben die irgendeinen Software-Bug, dann bleiben die einfach mal stehen und sind nicht mehr ansprechbar. Habt ihr dann irgendeine Vorrichtung, dass ihr die Geräte aus der Ferne einfach neu starten könnt? Oder startet ihr über eine Zeitschaltuhr jeden Tag einmal neu? Oder wie
Wir
macht ihr
haben
das?
verschiedene Konzepte. Also fangen wir mal mit dem exklusivsten, sage ich mal, an. Das war von einem Freifunker gebastelt, mehr oder weniger, hat ein altes Siemens-Telefon genommen, wo er IO-Pins quasi aus dem Steckverbinder
Ah, okay,
rausbekam.
also
Und
IO-Pins, jetzt da haben wir wir sind wir völlig im Nerd-Bereich
ja,
angekommen. Also
also so,
es gibt
so.
bei kleineren, also bei Mikroprozessoren, das sind also kleine Computerchips, die haben Pins, über die man Signale herausgeben kann oder auslesen kann. Und da hat jemand also an einem Telefon so Kontakte gefunden, die man übers Telefon steuern kann, und damit kann man die Anlage dann
Genau, und
neu
dann,
starten.
es ging dann quasi so, also es war, glaube ich, Lo-Fi, sodass quasi der Klingelton, also der Lautsprecher benutzt wurde und sobald das Telefon geklingelt hat oder ein SMS-Kurzzeichen kam,
Genau.
hat es ein Reset ausgelöst und die
Okay.
Telefonleitung getrennt.
Sobald
Das
jemand
war
falsch
so
verbunden ist, dann
ein, ja,
geht die WLAN-Installation kurz aus.
da darf man natürlich nicht an irgendwelchen Teilnahmeumfragen seine Nummer da im Telefonbuch veröffentlichen. Das wäre dann schlecht, wenn das Netz dann immer periodisch ausgehen würde, ja.
Na
Weil
gut.
das wäre so unsere High-End-Lösung.
Okay.
Daneben haben wir IP-Steckdosen, die wir benutzen. Da kann
Aha.
man die einzeln aus- und anschalten. Das ist dann, wenn man auf einem Punkt mehrere
Geräte
Geräte
hat.
hat, die autark funktionieren, dass man dann über einen Weg mindestens noch rankommt an die Anlage.
Okay, hat mehrere Geräte, also so die Verbindung irgendwie redundant.
Ja.
Und diese Geräte können alle mit der Steckdose reden, und dann, sobald man noch an eins rankommt, kann man den Befehl zum Neustarten
Genau,
auslösen.
genau. Das wäre noch so eine Variante, die man dann übers Netz machen kann. Ansonsten gäbe es dann noch im Nahbereich die berühmten Funksteckdosen, die man benutzen kann. Also je nachdem, wie weit man da jetzt von der Straße her das noch auslösen kann, wenn man den Empfänger dort gut positioniert oder das würde dann auch noch, haben wir auch schon benutzt, im Hochhaus war das. Da kommt man einfach ins Treppenhaus rein, fährt man bis in den obersten
Fährt man mit
Stock.
dem Fahrstuhl hoch und
Genau, drückt einmal auf den Knopf und dann ist das Gerät neu gestartet. Und
genau.
hoffentlich läuft es dann auch wieder, ja. Das ist ja
Genau.
dann, wenn es dann nochmal bei mehr ist, dann muss man doch mal zum Hausmeister gehen und sich dann
Ja.
Termin holen.
Wir haben auch so eine Installation, die hatte keinerlei derartige Vorrichtung, aber so alle halbe Jahre oder alle 3, 4 Monate kann es mal passieren, dass einer mal den Stecker ziehen muss.
Ja, und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man wirklich sagt, naja, den vertraue ich so wenig dem Gerät da oben, dann nehme ich eine Zeitschaltuhr, die dann irgendwie jeden Tag einmal um
Zwischen
3,
4:30 Uhr und
genau,
4:33 Uhr.
dann
Aber
einmal den Strom raustrennt und
genau.
hinterher dann ein frisches Gerät hat, ja.
Eine klitzekleine Unterbrechung.
Ja, so grob das, was ich jetzt.
Genau, hast du noch mehr auf deiner Liste sonst
Ich
noch?
hatte noch für den 18. bis 20. Mai.
Genau, und zwar das Wireless Community Weekend.
Das Wireless Community Weekend, genau, das findet auch dieses Jahr wieder, wie schon, ich weiß nicht, ist es, glaube ich, das
Jedes Jahr seit
10 Jahren? Ich würde es jetzt, würde jetzt nicht viel unterschreiben. Findet jedes Jahr in der Seabase statt.
Genau, das ist die Rungestraße 20, müsst ihr mal im
Genau,
Internet
Berlin
suchen.
Mitte, schön an der Spree. Das ist
Genau.
immer wieder eine Reise wert. Und
da treffen sich die Freifunker. Gut, in Deutschland und in der Schweiz heißen sie Freifunker, in Österreich heißt es Funkfeuer. In Italien gibt es eine Gruppe, die heißt Ninux.
Ja.
Die kommen da zum Wireless Community Weekend. Und ja, da wird gefeiert und man unterhält sich, Leute machen Vorträge. Ist ganz gesellig.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt immer leckere Sachen zum Essen. Es gibt schöne Community-Vorträge aus den verschiedenen Bereichen. Also da kommen die Leute aus Rom und erzählen, was sie da in ihren Projekten an der Universität machen. Dann kommen die Leute aus Brandenburg und erzählen, wie sie ihr Netz dort aufgebaut haben. Also in verschiedensten Bereichen, die dann da ihre Fortschritte.
Eintritt ist, glaube ich, frei.
Ja.
War, glaube ich, bis jetzt immer frei oder halt gegen Spende.
Also wir suchen immer Leute, die gerne Geld geben, weil es kostet ja auch die Raummiete und
das
alles.
Zu organisieren.
Genau, und da leben wir eigentlich mehr oder weniger von den Spenden, die dann mit reinkommen.
Genau, das ist ab 18. Mai
genau.
In Berlin-Mitte in der Rungestraße 20.
Ja.
Ansonsten einfach mal im Internet nach der CBIS suchen und vielleicht habt ihr Lust vorbeizuschauen und euch erstmal anzuschauen.
Ja. Ja, das war es eigentlich auch schon fast.
Genau, wie sieht es mit unserer Sendezeit aus?
Die ist auch schon fast rum. Wir haben es jetzt 22.27 Uhr und 25, 26, ja.
Okay, also so genau brauchen wir es nicht.
Ja, wir haben sind noch, am Rand.
Wir haben, ja gut, also ein bisschen Zeit ist noch.
Genau.
Ja, was fällt uns sonst noch ein?
Haben wir noch was, ja. Ansonsten habe ich auch noch eine kleine Musik mitgebracht, weiß ich nicht.
Genau, dann spiel doch einfach deine Musik, dann haben es die Leute auch besser.
Genau, einen kleinen Ausklang. Das ist von einem Netlabel aus Deutschland, wo verschiedene Bands sind und die waren irgendwie letztes Jahr auch auf einer Party in Dänemark und haben da eine Single aufgenommen und das ist jetzt hier der Rote Admiral, quasi Red Admiral. Ein Hommage an den Schmetterling, ja.
Genau, unter Musik unter Creative Commons. Richtig. Natürlich. Sehr schön.